keinen Sinn. Ich muss für mich die Antworten geben. Ich muss meine Entscheidung für mein Leben. Ich kann nicht für dein Leben entscheiden. Ich zahle ja auch nicht den Preis für deine Entscheidung. Den zahlst du ganz alleine. Ich zahle den für meinen. Deswegen ist es gut, wenn jeder seine Entscheidungen gut überlegt, aber sie dann auch konsequent durchsetzt. Aber es geht weiter. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Das war übrigens Psalm 25, 12 bis 15. Das ist gewaltig. Man hier alleine könnte man jetzt eine Stunde drüber sprechen und würde nicht fertig. Da steckt so viel drin an Power, an Versprechen, an Verheißungen von Gott für die, die die simple Sache tun, den Herrn fürchten. Mal ganz im Ernst, wen fürchtest du? Ich bin sicher, jeder fürchtet irgendjemand oder irgendetwas. Vielleicht fürchtest du die Armut und machst alles, dass du bloß immer genug Geld auf dem Konto hast. Vielleicht verlierst du sogar deine Familie über deine Arbeitswut, weil du ja immer Angst hast, zu wenig zu haben. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Furcht. Vielleicht fürchtest du, dass du ausgenutzt wirst und du verhinderst glorreich, dass du irgendjemandem irgendeinen Gefallen tust, weil immer das, die Furcht hast, jemand könnte dich ja ausnutzen. Vielleicht hast du das mal erlebt. Und so könnte ich jetzt viele Ängste beschreiben und alle hätten damit irgendwas zu tun. Das heißt nicht, wir sollen vor Gott Angst haben. Angst und Furcht, das ist so eine Begrifflichkeit, die leicht unterschiedlich ist. Gott zu fürchten meint nicht, ich soll ständig zittern, was er mir wohl als nächstes antut. Viele denken so über Gott, aber das ist nicht, wie er sich selbst beschreibt. Er beschreibt sich durch Jesus Christus als den liebenden Vater, der sich sehnt nach seinen Kindern, aber ihnen keine Gewalt antut und sie nicht zwingt, den Weg mit ihm zu gehen, sondern darauf wartet, dass sie umkehren und dann mit allem, was er hat, für sie da ist. Das ist er, okay? Also keine Furcht in dem Sinne, aber sehr wohl Ehrfurcht, weil genauso hat er klar gemacht, dass Himmel und Hölle existieren und dass unsere Entscheidungen hier in dieser Welt maßgeblich sein werden, wo wir die Ewigkeit verbringen und wie wir in diesem Leben enden werden. Das sind Wahrheiten, die ziehen sich durch die ganze Bibel hindurch. Und deswegen fürchte ich den Herrn, weil ich genau weiß, wenn er mir was rät, ist es klug, das Klügste ist zu tun. Tue ich es nicht, werde ich einen Preis dafür zahlen, heute oder morgen. Nicht, weil Gott mich bestraft, sondern weil er gesagt hat, das ist der Schutzraum, den habe ich für dich gebaut. Halte dich da drin auf und dir wird es gut gehen. Verlass ihn und ich kann dich nicht schützen, weil das nennt sich Sünde, Zielverfehlung. Und dann ist der Gegenspieler hier in dieser Erde, der versucht, dich zu kriegen an irgendeinem Punkt und dir Schaden zuzufügen, der nie für dich gedacht war. Das ist jetzt auf einen ganz, ganz kleinen Nenner gebracht, was Gottes Furcht meint. Also hier steht, dem, der Gott fürchtet, wird zugesagt Führung, wird zugesagt Gutes, wird zugesagt Besitz, der Bund mit Gott wird hier zugesagt und Rettung. Ich meine, alleine das sollte uns nachdenken lassen, ob wir in dieser Furcht des Herrn leben oder ob wir ständig in irgendwelchen anderen Ängsten zu Hause sind, die uns abbringen von dem, worum es eigentlich geht. Dann eine nächste Frage. Ich entschuldige mich hier nicht dafür, dass die Fragen fast alle maskulin sind. Das war einfach Teil der Kultur. Aber Jesus würde die Fragen genauso jeder Frau stellen. Also bitte nimm es für dich genauso als Frage an, wie jeder Mann, der hier sitzt. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Da würde ich auch meinen Namen sofort dahinter schreiben. Bernd C. ist so einer. Der sehnt sich nach Gutem. Der möchte gute Tage sehen. Manchmal stupst sich meine Frau an, so mitten im Alltag, wenn gerade irgendwas gelaufen ist, irgendeine Kleinigkeit. Und dann stupst ich sie an und sage, Schatz, heute ist ein guter Tag. Wisst ihr, wir verpassen die guten Tage meist. Weil wir uns dann ständig über die schlechten ärgern und vergessen, wie viel Gutes es vorher gab. Kleine Dinge, die geschehen sind, die geklappt sind. Kleine Liebenswürdigkeiten, die wir erlebt haben. Ein kleines Kompliment. Ein gutes Essen. Einen freien Tag. Wisst ihr, das sind gute Tage. Ein guter Tag auf der Arbeit, wo wir was Sinnvolles gemacht haben. Wo es geklappt hat, wo wir ein Projekt abgeschlossen haben. Das sind gute Tage. Wir haben als Familie angefangen, Dinge zu feiern, die uns bisher nie aufgefallen sind. Wir haben jetzt den Geburtstag meiner Frau gefeiert, letzten Dienstag. Sie ist 15.500 Tage alt geworden. Ich meine, das ist ein bisschen Arbeit herauszufinden, wie viele Tage du wirklich alt bist. Das hat mich in der Excel-Tabelle und ein bisschen Arbeit gekostet. Aber wir versuchen, Dinge zu finden, die sich lohnen zu feiern. In Deutschland haben wir keine Feierkultur. Wir feiern die vorgegebenen Feste. Wir warten auf den nächsten Valentinstag. Ich habe meiner Frau noch nie Blumen am Valentinstag geschenkt. Ich schenke ihr das ganze Jahr über immer wieder Blumen. Versteht ihr? Andere machen das nur an dem Tag, weil die Feierkultur fehlt. Das ist immer noch diese dieser Mangelgeist, dieses Nicht-Gönnen. Das ist immer noch da. Auch in unserer Generation und in der nächsten. Nicht mehr ganz so stark, aber es sind immer noch Elemente da, die verhindern, dass wir uns wirklich freuen. Dass wir Dinge genießen. Dass wir zeigen, Gott ist gut zu uns. Ja, dann sind andere neidisch. Ja, dann sind sie neidisch. Mein Gott. Du kannst wenig haben und Leute werden neidisch sein. Du kannst viel haben und Leute werden neidisch sein. Ich bin nicht für den Neid anderer verantwortlich. Ich muss auf mich aufpassen, dass ich nicht Neid in mein Leben lasse. Okay? Ja. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Psalm 34, 13 bis 16. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Oh, das meint dich, wenn du Jesus nachfolgst. Weil Paulus lässt uns wissen, dass wir, wenn wir in Christus sind, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Der Gerechte. Ja, aber ich bin nicht gerecht. In Christus bist du es. Wenn du dich nicht in Christus aufhältst, hast du ein Problem. Ja, sure. Aber es liegt ja an uns. Ob wir Christus folgen, ist immer wieder bei dem Ding, oder ob wir irgendwelchen anderen Dingen folgen. Unserem eigenen Willen oder all diesem Zeug, was um uns wirbt. Hier steht, echtes Leben und gute Tage gehören dir, wenn du auf deine Zunge achtest, wenn du Integrität lebst. Das meint Ehrlichkeit, das meint Zuverlässigkeit, das meint Verantwortlichkeit. Wenn du nicht immer andere Schuld für schuldig sprichst für das, was du nicht gebacken bekommst. Es gibt so diese Opfer, das sind immer alle anderen schuld. Alle anderen, das Leben ist schuld, der Staat ist schuld, der Ehepartner ist schuld, der Chef ist schuld, alles ist schuld. Kennt ihr so Leute? Hey, ich hoffe, du bist keiner von denen. Und wenn doch, dann kehr um. Fang mal an, andersrum zu denken. Ich bin immer schuld. Und sonst fangen wir immer ich schuld. Beste Einstellung, die du haben kannst. Sonst jetzt nicht in Depressionen enden. Aber dann mal zu suchen, okay Gott, was kann ich denn ändern? Ich habe es eben gesagt, ich kann andere Menschen nicht ändern, ich kann mich ändern. Aber das kann ich. Ich kann heute Entscheidungen treffen, die bestimmen, wer ich morgen bin. Und das kann niemand verhindern, außer mir. Halte dich vom Bösen fern, heißt hier. Und ich glaube im Ernst, dass wir uns von manchen Menschen fernhalten sollten. Die Bibel sagt das sehr klar in Sprüchen, an vielen Stellen. Es gibt Leute, mit denen sollten wir keinen Umgang pflegen. Ich glaube, dass wir einige Filme nicht anschauen sollten, wo bösartige Dinge hochgehoben werden. Die ganze Horrorszene geht genau darum. Und ich fragte mich, ein junger Mann, darf ich Zombiefilme gucken? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wisst ihr, in meiner Generation war Zombie auf dem Index. Und ich habe alle gesehen. Ja, ich sage das nicht mit Stolz, sondern das war damals was Verbotenes und wir haben die unter der Hand weitergereicht mit 15, 16, 17 und wir haben die gesehen. Und die waren furchtbar. Die waren grausam. Die waren nur böse. Es ging nur um Böses. Das 10-Negerlein-Prinzip. Das ist eine Gruppe und immer weniger und irgendwann blieb einer übrig. Meistens blieb keiner übrig. Das war das Ende. Toll. Juhu. Man war aufgebaut durch den Film. Heute sind Zombies und Vampire und Werwölfe gesellschaftsfähig. Was damals Grusel war, ist heute Serie. Das guckt man heute im Frühabendprogramm in verschiedenen Sendern. Das heißt immer noch nicht, dass es gut ist. Ich will nicht alles verteufeln, was damit zu tun hat. Aber ihr müsst den Spirit dahinter beachten. Was macht es mit euch? Wird da Böses hochgehoben? Oder wird Böses besiegt? Das ist nochmal eine andere Sache. Dann kann man einiges aussagen. Aber deswegen muss ich mir auch nicht unbedingt jedes Bild anschauen. Versteht ihr? Oder Videospiele. Ja, PlayStation 4. Tolles Gerät. Oder Xbox oder was es alles gibt. Aber die meisten Spiele davon sind FSK 18 Spiele. Die erfolgreichsten sind FSK 18 Spiele. Call of Duty und all dieses Zeugs. Ich habe in meiner Familie gesagt, in meiner Familie wird es nie einen Ego-Shooter geben. Also nie was, wo man auf einen Menschen schießt. Auch wenn das einen Nazi-Helm trägt oder irgendwas sonst. Wenn man auf irgendwelche Menschen schießt, ist das eine Sache. Aber wenn das Ding fotorealistisch einen Mensch darstellt, hört für mich der Spaß einfach auf. Dann ist es kein Spiel mehr. Krieg verherrlichen in dieser Form. Wir kämpfen, auch als Familie. Wir haben Nerf Guns und wir kämpfen mit Schaumstoffpatronen und wir haben Spaß dabei. Aber niemand tut sich weh, versteht ihr? Das Kämpfen ist in Männern drin. Das muss auch eine gewisse Art von Reaktion bekommen. Einige spielen Fußball, das ist auch ein Kampf. Ne? Man kämpft Mannschaft gegen Mannschaft. Das ist ein kleiner Krieg, aber eben ein harmloser. Und dann gibt es den, wo ich anfange auf tatsächliche Menschen. Da spritzt dann Blut und diese Dinge. Also ich bitte euch, wo sind wir gelandet? Was macht das? Wir trainieren die nächste Generation Gewalttäter. Ja, einige davon, ich habe Freunde gehabt, die damals auch Zombie-Filme geguckt haben und mindestens zwei davon sind psychisch sehr geschädigt seitdem. Nicht jeder hat das gut weggesteckt. Bin froh, bin gut da durchgekommen. Habe sogar teils gelacht drüber, aber andere, die hat das in der Psyche verändert. So, auch hier gehen Menschen unterschiedlich mit diesen Dingen um. Und du weißt nie, zu welcher Sorte du gehörst, bis du es erlebst. Und das kann man sich ja ersparen. Diesen Test muss man nicht an sich selbst durchführen. Tue das Gute, heißt es hier, das Richtige. Ich gehe nochmal auf Galater 6, Vers 9 ein, habe ich auch letzte Woche darüber gesprochen. Wer das Richtige tut, beständig wird Erfolg haben, wird Ernte haben. So, das ist einfach eine Wahrheit, die sich quer durchs ganze Wort Gottes zieht. Ich habe mal all die Stellen gesammelt, die ich gefunden habe. Es waren über 10, die dasselbe aussagen. Das Richtige beständig tun, gleich Erfolg. Einige sagen, das ist deine Erfindung, Pastor. Ist es nicht. Ist es nicht. Ist zutiefst biblisch. Ich habe es nur irgendwann entdeckt, wie du auch schon Dinge entdeckt hast. Und dann steht da, achte darauf, im Frieden zu bleiben. Das meint innerlich und äußerlicher Frieden. Und all diese Dinge führen zu echtem Leben und guten Tagen. Okay, wir haben ein Rezept. Als Hausfrau weißt du, was ein Rezept ist. Das ist eine hilfreiche Angelegenheit, wenn du was Neues backen oder kochen willst. Und wir haben hier ein Rezept, wenn du etwas erreichen willst, was du noch nicht hast. Nimm diese Rezepte ernst. Nimm dir diesen Flyer daheim vor. Brüt ihn die Weihnachtszeit durch. Da steckt so viel drin, was du in deinem Leben gut gebrauchen kannst. Die nächste Frage. Erinnert euch, der Herr fragt nicht, um Informationen zu bekommen. Er fragt, um dir zu helfen, um mir zu helfen. Nächste Frage steht in Psalm 27, 1 bis 6. Da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Das ist eine Doppelfrage. Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Da steckt Trösten drin, Sicherheit. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Ein Lebensstil des Sieges erfordert einen Lebensstil des Glaubens. Das war wahrscheinlich David, ich habe es jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich bin ziemlich sicher, dass es David geschrieben hat. Jemand, der Verfolgung erlebt hat. Hey, von seiner eigenen Familie. Bist du schon mal von deiner eigenen Familie verfolgt worden, weil du was für Gott richtig gemacht hast? Dem ist das passiert. Seine eigenen Söhne haben ihn verfolgt, haben ihn verraten. Er hat üble Sachen erlebt. Aber er hat eins geschrieben in all diesen. Vorher hat er Saul, dem er echt den Arsch gerettet hat. Also Goliath erschlagen hat und viele Kriege für Saul geführt und gewonnen hat. Und dann wirft er mit Schweren nach ihm, jagt ihn mit der ganzen Armee hinterher. Er wusste genau, wie es sich anfühlt, verraten und verfolgt zu sein. Aber er hat eins gewusst, solange ich mich an Gott halte, solange ich die Ehrfurcht vor ihm nie verliere und das tue, was richtig ist, egal was es mich kostet, solange stehe ich unter einem Schutz, den mir niemand nehmen kann. Und das hat er erlebt, immer wieder. Da, wo andere nie mehr aufgestanden wären, ist er aufgestanden und ist zurück im Sieg zurückgekommen. Und es war besser als vorher. Füll dich täglich mit mehr von Gott, das möchte ich dir raten. Hör dir Predigten an, lies deine Bibel, hab regelmäßige Gebetszeiten. Ich rede nicht davon ab und zu, ich rede davon jeden Tag. Und am allerbesten am Beginn des Tages. Beginn deinen Tag mit Gott. Geh in Anbetung. Lies geistliche Bücher, besuch Gottesdienste, Zelltreffen, gute Konferenzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich aufzutanken. Manch einer ist völlig aus eigener Schuld leer. Manche Autos liegen rechts. Mir ist das mal passiert als junger Mann. Ich war LKW-Fahrer in der Zeit. Und es war so meine erste oder zweite Woche. Ich bin von der Baustellenfirma gefahren, Bautransporter. Und auf der Autobahn ist es mir passiert. Der Sprit war all. Ich stand rechts. Hochrot im Kopf. Es war mir so peinlich. Wisst ihr, den Sprit all, wenn es kein Defekt am Benzinschlauch ist, dafür gibt es keine Entschuldigung außer eigener Dummheit. Oh, ich habe damals schon Gott gekannt. Ich habe gebetet, Gott, hilf mir, dass ich jetzt hier nicht die Polizei vorbeikomme und mir den Führerschein wegnimmt, was auch immer da alles passieren kann. Autobahn, da gibt es irgendein Sonderrecht. Und dann kam ein liebenswürdiger Mann, hielt an, hat so einen Schlauch dabei und hat was aus seinem Tank in meinen Tank. Und dann kam ich bis zur nächsten Tankstelle und alles war gut. Wisst ihr, das ist in Ordnung, sich ab und zu mal einen Schlauch in den Tank hängen zu lassen von jemand anderem. Ich habe es, wie gesagt, auch schon erlebt. Das ist in Ordnung. Aber ansonsten bist du verantwortlich, dass dein Tank voll ist. Nicht dein Pastor, nicht dein Zellleiter, nicht dein Ehepartner, nicht dein Papa, nicht deine Mama. Du bist verantwortlich. Du solltest einen Lebensstil haben, der dich ganz alleine ernährt. So dass, wenn du hier sonntags ankommst, du schon voll hierher kommst, wisst ihr? Weil erfahrungsgemäß kommen immer Leute das erste, zweite, dritte Mal her und die haben noch keine Ahnung, wie sie ihren Tank füllen. Und es ist vielleicht dein Wort nach dem Gottesdienst oder schon vorher, was ihnen eine Ermutigung gibt. Dein Lächeln, deine Ausstrahlung, selbst wenn du kein Wort machst, strahlst du aus, wer du bist in Christus. Weil du bist voll. Mit guten Dingen voll. Voll des Geistes. So, achte darauf, dass dein Tank gefüllt ist. Das waren ein paar Verheißungsfragen. Jetzt kommen wir zu ein paar Berufungsfragen. Weil wir wissen auch aus dem Wort, dass Verheißung und Berufung immer zusammengehen. Gott gibt etwas, damit wir etwas zu geben haben. Richtig? Nicht nur Geld. Wir haben ein Opfer eingesammelt. Es geht um ganz viele Dinge. Alles, was Gott dir gibt, gibt er dir, damit du davon was mitteilst. Auch all die immateriellen Dinge. Die Ermutigung. Die Lehre, die du selbst gelernt hast. Wir sagen immer, wenn jemand was gelernt hat, ist es ein Profi. Ein Professional. Jemand, der es gelernt hat. Der weiß, wie man Autos repariert, wenn das ein Automechaniker ist, der eine Lehre gemacht hat. Mit der Meisterausbildung noch mehr. Und wir sollten die sein, die auch Dinge gelernt haben in ihrem geistigen Leben, so dass sie anderen etwas davon weiter erzählen können. Ich habe wahrscheinlich das Allermeiste in meinem geistigen Leben von anderen Menschen gelernt, die mir gesagt haben, wie sie in gewissen Situationen gehandelt haben, wie sie ihre Kinder richtig aufziehen, wie sie mit Krisensituationen umgehen, wie sie mit Geld richtig umgehen. All die Dinge lernt man ja irgendwie, hoffentlich. Ansonsten wird es teuer. Wisst ihr, Gott ist von Anfang an auf der Suche nach Menschen, die ganze Sache mit ihm machen. Nach Menschen, die bereit sind, ihm zu vertrauen. Dass sie seinen Willen über ihren eigenen stellen. Und diese Art von Menschen, die haben immer Geschichte geschrieben für Gott. Und manche Geschichten haben die Welt beeinflusst. Als ich das in meinem Skript geschrieben hatte am Freitagvormittag, besuchte mich Gott auf eine ganz besondere Art und Weise. Es war wie, es brach was in mir durch, was ich nie mehr vergessen kann und verlieren kann. Und es hat was zu tun mit uns allen hier. Wir denken oft an die, die so viel bewegen für Gott, die Welten bewegen, die großen Männer und Frauen Gottes, die wir alle so lieben und so schätzen und vergessen dabei, dass Gott uns berufen hat, unsere kleine Welt zu beeinflussen. Unsere kleine Welt braucht uns. Und was wir hier hineingeben, wird Konsequenzen haben, die so viel größer sind, als wir das heute auch nur ahnen. Was weißt du, Jeanette, dass das, was du heute in deiner kleinen Welt tust, mit deinen Kindern, mit deinem Ehemann, in deiner Straße, in deiner Zelle, was weißt du, was die nächsten 500 Jahre daraus werden wird? Wisst ihr, die wirklich Großen sind gar noch nicht bekannt. Wir kennen Joyce Meyer und Reinhard Bonnke und Kenneth Copeland und wir lieben sie. Aber es könnte sein, dass hier viel Größere sitzen, die es nur noch nicht wissen. Gott hat mir gesagt in dieser Zeit in meinem Büro, ausgezählt wird ganz zum Schluss. Und da wird Liste geführt über unser Leben, über alles, was wir tun. Du weißt nicht, wie viele Striche auf deiner Liste am Ende stehen waren, weil du in deiner kleinen Welt treu warst. Das ist mir so groß geworden, wisst ihr. Wir alle trachten nach Größe und das ist gut so, wir sollten es tun. Aber niemals in der Weise, dass es uns unzufrieden macht und unglücklich mit dem, was wir anvertraut bekommen haben. Hast du nur eine kleine Familie anvertraut, wo du Einfluss nehmen kannst, dann nimm diesen Einfluss. Ist da irgendjemand, der deine Nähe sucht und der deinen Rat sucht, dann sei Gott dankbar und investiere, was du hast, in diese Person. Hast du in deiner Zelle eine sitzen oder 10 sitzen, investiere in die, die Gott dir schenkt. Manche werden wieder gehen, manche werden negative Dinge über dich irgendwann erzählen. Investiere trotzdem. Du hast Verantwortung, in deine Welt zu investieren. Das ist nicht deine Verantwortung, diese Welt ständig größer zu machen. Das macht er. Er hat versprochen, wer im Kleinen treu ist, dem wird Größeres anvertraut. Ob das bei dir jetzt dann 100 Leute ist oder bei dir 1000, das weiß ich nicht. Ob meine Gemeinde irgendwann die 10.000 Leute haben wird, von denen ich träume, das weiß ich nicht. Es ist aber auch gar nicht wichtig. Weil ich werde immer nach dem beurteilt, was mein Herz finanziert, was an Motivation dahinter steht. Möchte ich den Menschen von Herzen dienen, die Gott mir erlaubt hat zu dienen? Möchte ich den 100 Personen, die jetzt hier sitzen, so treu dienen, wie ich überhaupt nur kann? Ganz egal, ob das irgendwann mehr oder irgendwann weniger werden. Ich las eben, und ich wurde eben in der Lobpreiszeit an eine Bibelstelle erinnert, die ich mir schnell noch rausgesucht habe. Die steht nicht auf eurem Handout. 1. Korinther 2, Vers 2. Paulus sagte, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Gott hat mir auch das gesagt, dass es Zeiten gibt, wo wir Dinge vergessen müssen, die wir nicht verstehen. Wo wir nicht ständig an neuen Verstandesinformationen suchen müssen, um alles irgendwie in eine Schublade zu pressen, was Gott ausmacht. Ich bin jemand, der selbst interessiert ist, viel zu verstehen. Aber ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich sagen muss, Gott, ich will gar nichts wissen, außer dir allein. Du bist genug, Gott, du bist genug. Alles, was ich wissen muss, ist, wer du bist. Und das weiß ich. Ich kenne dich. Ich kenne ihn. Und du hoffentlich auch. Und wenn du immer wieder an diesen Ort kommst, wo wir jetzt zu Weihnachten wieder hingehen, ganz gezielt, die Adventszeit führt uns ja dahin. Sie führt uns zur Krippe und von der Krippe zum Kreuz. Nur Jesus zu kennen und all die Fragen, all das nicht verstehen. Warum ist die gute Person gestorben? Warum ist das passiert? Es einfach zur Seite zu legen und sagen, Gott, ich kann das nicht beantworten. Ich kann das nicht verstehen, aber es ist nicht wichtig. Weil ich will dich kennen und dich allein. Und ich will nie mehr rauben lassen durch irgendwelche Ängste, die entstehen können durch nicht verstandene Dinge, wie gut du bist. Wenn Gott sagt, ich bin gut, wenn Gott sagt, ich bin Liebe, dann ist das so. Und in meinem Leben habe ich dran gehängt, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen, ob ich es verstehe oder nicht. Immer wieder kommen wir an diesen Punkt, oder sollten da ankommen, und sagen, Gott, ich kenne nur dich allein. Ich kenne nur dich allein. Und das reicht, in dir ist alles. In dir sind alle Antworten, auch die ich noch nicht verstanden habe. In dir ist meine Zukunft. In dir ist alles, was ich je brauchen werde. Die nächste Berufungsfrage, oder die erste richtige Berufungsfrage ist, Sprüche 20, 6 und 7. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer findet aber einen treuen Mann? Ein Gerechter, der in seiner Unsträflichkeit wandelt, wohl seinen Kindern nach ihm. Diese Frage ist dir gestellt und mir gestellt. Treue. Treue, das Wort ist im Griechischen dasselbe wie für Glauben, wie für Vertrauen. Pistis, Pistos. Treue, Glauben, Vertrauen. Wer findet einen Mensch, der treu ist, der glaubt, der vertraut auf ihn? Auf das, was er gesagt hat, auch in seinem Wort. Der Segen Gottes, deine Integrität, deine Charakterentwicklung, deine Siege, werden massivste Auswirkungen auf die nächsten Generationen haben. Deine Kinder nach ihm. Es gibt andere Bibelstellen, wo dasselbe steht. Deine Kinder nach ihm. Ich glaube, dass der Feind noch mehr hinter deinen Kindern her ist als hinter dir. Wisst ihr warum? Weil wenn du mit Gott gehst, liegt eine Salbung auf deiner Familie. Und deine Kinder bekommen eine bessere Startposition, als du sie je hattest, wenn du mit Gott gehst. Weil sie da anfangen werden, wo du jetzt stehst. Das heißt, sie werden in ihrem Leben ganz woanders rauskommen als du und ich, weil sie ganz woanders anfangen. Der Teufel hasst das. Wenn er es nicht schafft, diese Familie zu zerstören, die Kinder wenigstens dahin zu bringen, dass sie irgendwas anderes tun, bloß nichts Geistliches, dass sie ihr Leben nach anderen Dingen ausrichten, dann hat er den größten Sieg. Größer, als wenn er dich vom Glauben wegbringt. Du bist verantwortlich, in deine kleinen Welt hineinzuwirken. Durch dein Vorbild, durch deine Liebe, durch deine Echtheit, durch dein Vorbild. Du schreibst die Familiengeschichte um. Wisst ihr das? Deine Segensspuren werden noch in Hunderten von Jahren zu sehen sein. Und sie werden immer größer sein als alles, was du schon in diesem Leben zu sehen bekommst. Ich glaube, die spannendste Zeit unseres Lebens ist die Zeit, wenn wir im Himmel angekommen sind und wenn wir Dinge mitbekommen, die auf Erden passieren, weil wir da waren. Ihr kennt den Film Ist das Leben nicht schön? Das ist ein alter Weihnachtsfilm. Wunderschön. Jimmy Stewart. Da bekommt er gezeigt, wie das Leben von vielen Menschen verlaufen wäre, wenn er nie geboren wäre. Und genau so sieht es mit uns aus. Weil wir geboren wurden, weil wir mit Gott gehen, verändern wir Welten, die wir noch nicht einschätzen können, wie groß sie denn sind. Eine Frage im Matthäus-Evangelium, Matthäus 24, 45 lautet, woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Ich erinnere daran, Gott stellt keine Fragen, um Informationen zu erhalten. Jesus stellt diese Frage. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zu gegebener Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, oh, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit Trunkenbolden schwelgt und prasst, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Warum droht uns Jesus? Weil er uns liebt. Weil er weiß, was kommt. Weil er von Ewigkeit Gott ist. Weil er auch den anderen Ort kennt. Er ist gekommen und am Kreuz gestorben, damit möglichst wenige da ankommen, an diesem anderen Ort. Und er sagt, woran erkennt man einen treuen Diener? Und er beantwortet es. Er sagt eigentlich, Dummheit ist ansteckend. Weißt du, dass du dich, wenn du dich mit dummen und bösen Menschen umgibst, selbst dumm und böse wirst? Wir werden immer zu dem, auf den wir schauen. Wenn wir immer abhängen in irgendeiner Kneipe mit irgendeinem bestimmten Personenkreis, dann wird der bestimmen, wer wir sein werden. Hängst du aber ab mit heiligen Männern oder Frauen Gottes, die Gott ernst nehmen. Das heißt nicht, keinen Spaß haben. Davon rede ich nicht. Ich habe nicht nur immer über die Bibel zu reden, aber mit Leuten, die Werte, die Integrität verkörpern. Das kannst du selbst im beruflichen Umfeld sehen. Wenn du mit Leuten die Mittagspause verbringst, die ihren Job lieben, die ihren Job gut machen, die integer für die Sachen einstehen, die nicht in Kuli mitgehen lassen, was alle machen. Wisst ihr? Das wird dich verändern. Das wird dich zu genau so einer Person machen. Kluge Leute hängen bei denen ab, die da sind, wo sie selbst hinwollen. So schau nach denen. Ein treuer und kluger Diener übernimmt Verantwortung für seine Berufung. Der wartet nicht, bis Dinge von allein passieren. Der ist so eng mit seinem Herrn zusammen, dass er ständig fragt, Gott, was passiert als nächstes? Was soll ich tun? Was darf ich tun? Wo darf ich was tun? Wo darf ich was nicht tun? Und dann kommen Dinge in Fahrt und die Richtung wird sich justieren und es wird gut. Solche Leute suchen nicht Ausreden, sie suchen Wege. Ich bin es manchmal satt, mit Leuten zu reden, die ständig nur Auswege suchen. Ja, Pastor, ich kann nicht, weil. Ja, okay, alles gut. Alles gut. Manche Leute frage ich auch nur einmal. Weil da ist eine Haltung dahinter, weißt du? Ich frage ja nicht, nicht aus Willkür oder weil ich irgendjemand irgendwo hinbuxieren will, sondern da hängt ja was dahinter. Wenn du jemanden fragst, dann hast du einen Hintergrund. Vielleicht hast du für diese Person gebetet, du hast einen Rat, du hast was Wichtiges, ihr mitzuteilen. Und was macht diese Person damit? Was machst du damit, wenn jemand dir sowas sagt? Dein Zellleiter vielleicht. Nimm einen Handwerker zum Beispiel. Sag mal, du hast einen Handwerker, wenn du ihn kommen lässt, der sagt dir immer nur die Probleme. Ah, das ist ein Problem. Ja, das ist auch ein Riesenproblem. Und das geht nicht rein. Und den lädst du doch nicht nochmal ein, oder? Wenn ich einen Handwerker einlade, möchte ich Lösung. Ich möchte, dass er mir sagt, wo ich nicht drauf kommen kann, weil ich diese Ausbildung nicht habe, weil ich diese Kenntnis nicht habe. Ich lade Fachleute ein, damit sie ihre Fachkenntnis für Lösungen einsetzen und nicht um Probleme zu machen oder Probleme zu beschreiben. Die kenne ich ja selbst. Und selbst wenn es welche gibt, dann zeig mir die Lösung von dem Problem, dann ist gut. Wir sollten Menschen sein, die lösungsorientiert, nicht problemorientiert sind. Wir sollten in der Krise die Chance sehen und nicht immer nur Dinge, die nicht laufen. Ja, wenn du jemand bist, der eher kritisch ist oder eher negativ, pass auf dich auf. Umgib dich mit Leuten, die das Gegenstück von dir sind. Mit Leuten, die du manchmal nicht mehr erträgst, weil sie so positiv sind. Umgib dich mit denen und du wirst sehen, es hilft dir. Das hilft dir. Ja, halt das aus, es hilft dir, es dient dir. Wo geht eine Kohle hin, die ausgeht? Ins Feuer. Eine Kohle, die nur noch klimmt, die geht ins Feuer, damit sie sich wieder anzünden lässt von anderen Kohlen, die brennen. Wir brauchen alle immer wieder diese Zeiten. Deswegen haben wir ein Zellsystem. Wir haben Gruppen, wo wir die Woche über unser Feuer wieder erneuern können. Das ist doch gut. Wir haben unsere Bibellesezeiten, unsere Gebetszeiten jeden Morgen, wo wir uns das Feuer wiederholen. Das ist gut. Lasst euch das nie ausreden und nie rauben. Die nächste Frage aus Lukas 12, 42. Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Hier haben wir die Parallelstelle von der Matthäusstelle von vorhin. Gott stellt die Frage, auch im Lukas-Evangelium. Wer ist es? Wer ist der treue und kluge Haushalter, der den Leuten Nahrung gibt? Ich glaube, jeder Zellleiter ist so jemand. Und ich gehe darüber hinaus. Jeder Christ, der für sich entschieden hat, das Evangelium weiterzugeben in seiner kleinen Welt, ist so jemand. Wenn du es deinen Kindern schwer machst, von Jesus abzufallen. Ich habe Eltern sagen hören, ich kann mein Kind doch nicht zum Gottesdienst zwingen. Sag ich, wie alt ist denn dein Kind? 8. Du kannst und du solltest. Ja, aber dann kriegt es vielleicht das kriegt gar nichts. Das kriegt guten Stoff mit. Das ist die ganze Woche, ist es zig Stunden von irgendwelchen Lehrern beeinflusst oder von anderen Leuten oder im Kindergarten vorher schon. Und hier hast du 2 Stunden die Woche, wo das Kind mal Einfluss bekommt von geistlichen Dingen, von Gott. Und das willst du ihm nehmen, weil es keinen Bock hat, weil es länger schlafen will oder lieber spielen will. Hey, das ist verantwortungslos. Amen. Nicht liebevoll. Okay? Wisst ihr, viele wollen verdienen, aber wenige wollen dienen. Das ist mir als Vertriebstrainer schon klar geworden. Alle wollen das große Geld, alle wollen viele Verträge schreiben. Aber die Leute, die wirklich dienen wollten, die das Wohl des Kunden im Auge haben, sind wenige. Aber ich habe auch beobachtet, dass die auch gut verdienen. Wisst ihr? Die nicht nach Gewinnmaximierung gehen, sondern nach Nutzenmaximierung für den Kunden. Die wirklich einen Mehrwert schaffen für den Kunden. Dafür zahlt der Kunde auch gerne. Das ist mir was wert. Wir haben einen Handwerker, den habe ich schon 20, 30 Euro einfach zusätzlich überwiesen, neben der Rechnung, die kam. Ich habe gesagt, danke für Ihre Zuverlässigkeit. Das ist es mir wert. Das ist ein treuer, ein fähiger Mann gewesen. Der hat wirklich nicht aufs Geld, der wollte das Problem lösen. So, das sind die glücklichsten Arbeitnehmer übrigens, die nicht wegen Geld arbeiten, sondern weil sie das, was sie tun, gerne tun. Und weil sie ihre Begabungen damit übereinbringen können. Der Herr sucht nach echten Leitern, nach Männern und Frauen, die nicht wegen Anerkennung, Ruhm, Macht oder Geld dienen, sondern in einem Geist der Liebe und Verpflichtung des großen Missionsauftrags gegenüber, den Gott allen seinen Kindern hinterlassen hat. Und wir wissen, wer im Kleinen treu ist, den setzt er über Großes. In Matthäus 28 lesen wir das. Ich habe es lange nicht mehr gelesen hier. Früher war das öfters. Da steht Jesus, der Auferstandene, Jesus sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Es geht hier nicht darum, Missionare in andere Länder auszusenden, bei diesem Wort hier. Es geht um dich und mich in unserer kleinen Welt. Das ist es. Lies weiter. Derselbe Jesus, nach derselben Auferstehung, sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Wort und meint nicht, dass wir diese Orte der Reihenfolge nach angehen sollen. Vielmehr meint es, dass jeder von uns in seiner kleinen Welt Zeuge sein soll. Du vielleicht in Jerusalem, Ingrid in Judäa und Helmut in Samarien. Wo ist deine kleine Welt? Die Straße, in der du lebst. Der Bäckerei-Fachverkäufer, der dir morgens die Brötchen gibt. Die Frau im Fitnessstudio, die man an deiner Seite trainiert. Dein alter, kranker Nachbar, den du ab und zu die Post holen siehst. Deine eigenen Kinder. Die Person auf deiner Arbeitsstelle neben dir, der du nie viel sprichst. Das ist deine kleine Welt. Das und das, was Gott dir sonst noch anvertraut. Und dann lesen wir in Jesaja 6, Vers 8 noch eine Berufungsfrage. Da steht, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, Herr, sende mich. Amen. Hast du die Frage schon einmal gehört? Hat Gott sie dir schon mal gestellt?
Ja.
Würde mich wundern, wenn da einer sagen würde, nein, der Jesus folgt. Gott hat mir die Frage aufgestellt. Und wenn er sie mir stellte, war es nicht immer angenehm. Es war nicht immer mein Wunschjob, der dann zu tun war. Manchmal ging es einfach um eine harte Arbeit oder um eine ganz unangenehme Sache oder um etwas, was gar nicht meinen Fähigkeiten entsprach. Auch das kommt vor. Und Gott fragt, wen soll ich senden? Bernd, wen soll ich senden? Okay. Sende mich, ja, hier bin ich. Ich weiß zwar nicht wirklich wie, aber okay. Ich habe manchmal vor Menschen gestanden, wo ich dachte, Herr, was mache ich hier? Warum nicht jemand anders? Ich weiß nicht, vielleicht wollte der andere nicht. Vielleicht war ich zweite oder dritte oder vierte Wahl. Aber was macht's? Sende mich. Wichtig ist nur, dass er sendet. Dass ich mich nicht selbst sende. Wir senden uns manchmal vielleicht auch selbst, weil wir uns gerne senden wollen. Oder gerne in diese Situation hineingehen möchten. Oh, das ist so angenehm. Ja, dem Star das Evangelium verkünden, das ist schön. Da möchte ich gerne in seinem Umfeld sein. Ah, ja. Manchmal senden wir uns selbst und dann geht es schief. Im ganzen Neuen Testament hat Jesus uns nur ein einziges Gebetsanliegen gegeben. Und das bewegt mich immer. Weil so lange kennen wir es schon. Und doch reagieren noch so wenige darauf. Es steht in Matthäus 9, 38. Bittet deshalb den Herrn, sagt Jesus, der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das einzige Anliegen, was uns Jesus explizit genannt hat, ist das für Arbeiter in der Ernte. Er starb doch nicht umsonst am Kreuz. Er wollte in dieser Form eine Gewinnmaximierung sehen. Er wollte sehen, dass durch sein Opfer möglichst viele gerettet werden, möglichst viele rausgeholt werden aus der teuflischen Falle, aus dem ewigen Tod, aus der Gottesferne. Und noch eine längere Schriftstelle aus dem Römerbrief, Römer 8, 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Fragezeichen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Fragezeichen. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Fragezeichen. Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Fragezeichen. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Paulus macht so glasklar, dass es niemanden gibt, der gegen uns bestehen kann, wenn wir in Christus bleiben. Niemand. Niemals. Zu keiner Zeit. Wir haben bereits alles geschenkt bekommen. Wir wurden bereits von jeder Anklage freigesprochen. Christus selbst stellt sich hier als unser Verteidiger vor. Nichts auf dieser Welt ist in der Lage, uns von Christus und seiner Liebe zu trennen. Ich meine, auch diese Frage ist sehr wichtig für uns. Manchmal kommen nämlich Dinge in unser Leben, die uns sagen, Susan, siehst du, ich kann dir schaden. Ich mach dich fertig. Thomas, ich krieg dich. Und die Dinge sehen manchmal wirklich so aus, als ob sie das können. Sie sehen manchmal viel größer aus als wir. Oder als wir uns fühlen. Und dann kommen die gegen uns. Vielleicht eine Krankheit. Vielleicht eine Krise im finanziellen Bereich. Vielleicht, dass die Ehe auseinanderbrechen ist. Oder ein Kind in den Weg geht, der ganz übel ist. Und wir stehen dann da und sagen, Gott, was soll ich tun? Und Gott sagt, ich habe schon alles getan. Bleib bei mir. Bleib ganz eng bei mir. Egal wie das hier ausgeht, nichts von diesen Dingen kann dir schaden. Paulus sagt, dass alle Dinge, die uns geschehen, uns zum Besten mitdienen müssen. Auch die Dinge, die nicht von Gott kommen, auch die Katastrophen, auch der Verlust von einem Menschen. Wenn wir an ihm festhalten, wird selbst diese Katastrophe etwas bewirken, was uns gut tun muss. Das ist die Wahrheit. Die letzte Gruppe der Fragen, ist auch nur ganz kurze, sind die Wer-Will-Fragen. Ich habe herausgefunden, dass immer wieder im Neuen Testament Jesus Wer-Will-Fragen stellt. Wer will? Da rede ich aber nur kurz, weil da gibt es ganz viele von. Wer will? Da steht nicht immer ein Fragezeichen dahinter, aber es sind Fragen. In Markus 8, 34 ab. Und Jesus rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Dieser Tag wird kommen. Jesus wird wiederkommen. Einige glauben, dass diese Zeit sehr, sehr nahe ist. Aber ob er jetzt morgen ist, dieser Tag, oder in 100 Jahren, wenn dieser Tag kommt, werden wir uns alle wünschen, ihn bekannt zu haben vor Menschen. Manch einer schämt sich schon vor der Taufe noch was zu sagen oder in irgendeiner Öffentlichkeit ein Zeugnis zu geben, einen Bericht darüber, was Gott für ihn getan hat. Leute, eine gefährlichere Situation kann es gar nicht geben für dich, als dass du ihm nicht die Ehre gibst für alles Gute, was dir passiert. Jesus stellt hier die ultimative Frage, die Frage, der wir uns alle schon ausgesetzt haben. Er fragt, wer will mir nachfolgen? Und er gibt die Bedingungen preis dafür. Er beschönigt es nicht. Er sagt nicht, aber wenn du mir nachfolgst, ist alles gut. Nie mehr Probleme, nie mehr Krisen. Er sagt, es kostet den Preis. Die Nachfolger war immer teuer. Wie gesagt, die einen sagen, es kostet mich nichts und die anderen sagen, es kostet mich mein ganzes Leben. Ich glaube, die zweite Gruppe hat recht. Obwohl die erste auch recht hat. Denn tatsächlich muss ich von mir erstmal nichts dazu tun. Die Rettung ist gratis. Aber das Leben mit Christus hat immer einen Preis. Er stellte ja diese Frage seinen Jüngern und der ganzen anwesenden Bevölkerung. Es war eine Menschenmenge dabei. Er fragte also die, die schon 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, genauso wie die, die einfach eine gute Predigt hören wollten. Und er fragte dich und mich. Er machte den Preis klar. Jeder sollte sein eigenes Kreuz tragen und ihm folgen. Wir wissen, dass dieses eigene Kreuz nicht sein Kreuz ist. Es meint nicht, wir müssen uns jetzt an ein Kreuz nageln lassen und unser Leben aushauchen. Unser Kreuz heißt, dass wir Nachteile erleiden dafür, dass wir Christus nachfolgen. Und zugegebenermaßen in Deutschland merken wir davon nicht so viel. Würden wir heute in Syrien leben, könnten wir da ganz anders drüber reden. So, lass uns dankbar sein, dass wir hier leben. Wir können ja nichts dafür, du bist ja nicht besser als irgendein syrischer Gläubiger. Oder ich, wir sind genauso gut oder schlecht. Wir haben ein Privileg, wir dürfen hier leben. Preis sei Gott. Halleluja. Sei dankbar und nutze mal die Gelegenheit. Wenn die Syrer schweigen, haben die einen anderen Grund. Versteht ihr? Die haben buchstäblich Angst um ihren Kopf. Wenn wir schweigen, dann nur, weil wir unser Kreuz nicht tragen wollen. Weil wir Angst haben vom Nachteil. Das ist das Schlimmste, was dir passieren könnte, normalerweise. Dass du einen Job verlierst. Viel mehr. Oder vielleicht sogar einen Ehepartner. Aber viel mehr passiert hier eher nicht. Das ist auch schon tragisch, ja. Aber es kann sein, dass solche Preise gezahlt werden. Vergiss nie, was Jesus für einen Preis gezahlt hat. Wie oft, dass wir das Kreuz ansehen, desto größer ist die Gefahr, dass wir vergessen, was das Kreuz eigentlich war. Ein Marder, ein Folterinstrument. Die brutalste Hinrichtungsart ihrer Zeit. Langsam und erbärmlich, nackt und bloß, entwürdigt und all das. Jeder, der sein eigenes Leben niederlegt und es Gott und seiner Führung anvertraut, wird echtes, ewiges Leben empfangen. Das ist der Deal, den Jesus uns angeboten hat. Und den wir ab Ostern, ab dem ersten Ostern, ab der Auferstehung alle in Anspruch nehmen können. Ich fasse zusammen. Ich glaube, das war heute eine sehr, sehr einfache Predigt. Man musste nicht viel folgen, nicht viele komplizierte Zusammenhänge verstehen. Es war einfach. Wir haben uns mit der Bedeutung von Fragen befasst. Wir haben uns Verheißungsfragen und wir haben uns Berufungsfragen angeschaut. Und wir haben über die Frage von Jesus gesprochen, wer will? Die große Frage. Wer will mir nachfolgen? Es waren einfache Fragen. Und ich glaube, wir sollten hier auch einfache Antworten drauf geben. Ich möchte gerne, dass wir zusammen stehen. Wenn ihr könnt, bitte steht doch mit mir. Ich möchte fragen, wer von euch oder wer von Ihnen hier ist heute und sagt, ich habe diese einfache Frage wohl gehört, aber ich habe sie bisher nie beantwortet. Ich habe nie gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir mein Leben zur Verfügung stellen mit allem, was ich bin und habe. Ich habe diese Entscheidung so noch nie getroffen. Aber ich möchte das jetzt und heute tun. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ist jemand da, der sagt, das bin ich? Dann bitte gib mir doch ein kurzes Handzeichen. Dann möchte ich jetzt ein Gebet sprechen für die, die diese Botschaft in irgendeiner Weise später hören und diese Entscheidung treffen möchten. Und jeder, der die schon getroffen hat, spricht doch einfach mit. Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen von Jesus Christus. Ich habe gesündigt. Ich bin fehlgegangen. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Ich bringe sie dir im Namen von Jesus Christus. Bitte vergib mir. Mach mich rein von meiner Schuld. Gib mir einen Neustart. Ich entscheide, von heute an will ich dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.